Radiokolleg. Präsentiert von Heinz Janisch.
Herzlich willkommen. Meine Oper ist die schönste von allen. Meine Oper wird allen gefallen, denn meine Oper wird nirgends gespielt. Georg Kreisler in seinem Opernboogie. Seine Lieder werden zum Glück noch gespielt, so wie auch die Lieder von Gerhard Bronner. Beide wurden vor 100 Jahren geboren. Wir erinnern an sie in der Musikviertelstunde. Davor greifen wir wieder in unsere akustische Bücherbox, die diese Woche ganz im Zeichen britischer Gothic Novels steht. Heute geht es um einen Roman, der auf den ersten Blick vielleicht nicht in dieses Genre zu passen scheint, Jane Eyre von Charlotte Bronte. Was wird aus mir? Unter diesem Titel geht Daphne Ruby diese Woche der Frage nach, woher unsere Existenzängste kommen und wie wir mit ihnen umgehen sollen. Existenzbedrohungen können sehr individuell wahrgenommen werden. Circa 80% der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause durch ihre Angehörigen betreut. Das bringt viele von ihnen gleich in mehrerer Hinsicht in Bedrängnis, finanziell, psychisch, emotional und körperlich. Eine Betroffene beschreibt die Pflege sogar als Existenzdieb, ihr sei dadurch ihre eigene Existenz verloren gegangen. In anderen Fällen sind die Ursachen für Ängste nicht so offensichtlich, oft verbergen sich dahinter Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend. Eine tiefe Sorge ist es auch, einen anderen Menschen zu verlieren.
What's wrong with me? You know, I think I'll call my baby. Oh, and see what the matter can be.
B.B. King hat den Blues.
When I woke up this morning, the tears were running down my face.
Die Blues-Legende hat Sorge, von seiner Frau verlassen zu werden. Während sich die einen eben vor zwischenmenschlichen Verlusten fürchten, sorgen sich die anderen um Wohlstandsverlust und die nächsten vor einem Verlust an Anerkennung. Oft hängen diese Faktoren auch miteinander zusammen. Aber warum fürchtet sich der eine nun vor dem und die nächste wieder vor etwas anderem?
Also es sind zwei Faktoren, die eine große Rolle spielen. Einmal die persönliche charakterliche Veranlagung.
Und zum anderen, so Ursula Thierrier, Leiterin des Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse Essen-Werden, die individuellen Erfahrungen. Wie diese verarbeitet werden, ist abhängig vom persönlichen Charakter. Die zwei Faktoren, Charakter und Erfahrungen, lassen sich schwer voneinander trennen. Sie bedingen sich gegenseitig. Ein Beispiel. Warum etwa fürchtet sich ein gut betuchter Mensch mitunter mehr vor Verarmung als ein prekär Lebender?
Seltsamerweise haben viele Menschen, obwohl sie derzeit ziemlich gefülltes Portemonnaie haben, dennoch Angst zu verarmen, weil die Inflation steigt oder weil jemand jemanden Wichtigen verloren hat oder Angst hat, eine wichtige Person zu verlieren. Es ist immer wieder wichtig, denjenigen oder diejenige zu fragen, ja, woraus bestehen denn diese Ängste?
Die tiefen Ursachen hinter Ängsten sind sehr individuell, erklärt Ursula Thierrier. Mitunter könne etwa ein schmerzhafter Verlust in der Kindheit dazu führen, dass sich ein Mensch an andere Dinge klammert, dort Geborgenheit und Schutz sucht, etwa im Finanziellen.
Starke Verluste, Einschnitte, Gewalt oder eben Krankheit oder Tod oder auch Naturkatastrophen hinterlassen Spuren im Menschen.
Einwurf Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Autorin des Buchs Machtwort – Angst, Wut und Ohnmacht überwinden. Diese belastenden Erlebnisse könne man zwar eine gewisse Zeit lang verdrängen.
Aber es ist so, als würde man irgendwie Schadstoffe im Keller lagern. Irgendwann muss man den räumen. Wenn die Kontrolle weniger wird und man die Kellertür nicht mehr zuhalten kann, dann kommt das alles raus. Und das sind dann oft Lebenskrisen. Kellerräumen ist eine Lebensbilanz.
Davor, da sind sich die Expertinnen Thierrier und Bauer-Jelinek einig, müsse man sich aber zuallererst die Frage stellen, wovor habe ich eigentlich Angst? Und seit wann? Denn was am meisten verunsichere, das sei die Ungewissheit. Danach könne man auf Ursachenforschung gehen und sich der Bewältigung stellen. Tut man das nicht, so könnten sich die Verluste, die Einschnitte, die Erfahrungen mit Krankheit und Tod mitunter plötzlich ihren Weg an die Oberfläche bahnen.
Also die machen sich diese Schadstoffe im Keller, um bei dem Bild zu bleiben, in der Psyche, die nicht verarbeiteten Traumata, die machen sich dann sehr stark in Ängsten, Schlaflosigkeit, eben Depressionen oder narzisstischen, sadistischen Äußerungen, machen die dann sich bemerkbar.
Welche Ängste wir haben und wie wir mit diesen umgehen, sei stark abhängig von der Erziehung und dem Wertekanon-Rucksack, der uns dabei mit auf den Lebensweg gegeben wurde. Wie wichtig ist uns Geld? Wie wichtig ist uns Anerkennung? Wie wichtig ist uns Erfolg? Wie wichtig ist uns die Familie?
Die Frage, wie viel Angst man hat, hängt sehr stark mit dem Selbstwert zusammen. Wenn man als Kind sehr viel Vertrauen erlebt hat und erlebt hat, dass die engste Umgebung, die Eltern, mit Krisen umgehen konnten, ohne in die Panik zu verfallen, und dass sie lösungsorientiert geblieben sind und auch nicht in die Aggression gekippt sind, sondern dass sie in einem relativ guten emotionalen Zustand hier Auswege gesucht haben.
Christine Bauer-Jelinek verweist auf Kinder, die in Familien oder in Situationen aufgewachsen sind, die von großen Krisen gekennzeichnet waren.
Diese Kinder werden entweder sehr selbstbewusst, ich kenne also viele, die in Krisenfamilien aufgewachsen sind und die sehr stark geworden sind, weil sie einfach schon sehr früh sehr viel selber machen mussten, und andere zerbrechen daran und werden sehr hilflose Personen. Woran das jetzt liegt, ob man das an den Genen oder am Charakter festmachen will, ist eigentlich unerheblich, aber es ist schon das, was man in der Umgebung erlebt, dass man das Vertrauen hat, es kann kommen, was will, ich werde Lösungen finden.
Christine Bauer-Jelinek weiß, wovon sie spricht. Sie ist in den 1950ern und 60er Jahren in finanziell sehr bescheidenen Verhältnissen groß geworden.
Mein Vater war Schneidermeister mit einem kleinen Schneidergeschäft und immer, immer Existenzängste. Immer, wann kommt die Kinderbeihilfe, damit wir die Miete zahlen können? Wann kommt das Nächste, damit wir unseren Leberkäse leisten können? So bin ich aufgewachsen mit dem, wann kommt das Nächste.
Sie habe stark von den sozialen Reformen unter Bruno Kreisky profitiert. So war es Christine Bauer-Jelinek möglich zu studieren und zunächst als Pädagogin an einer Pflichtschule tätig zu werden. Dort hätte sie als pragmatisierte Lehrerin bis an ihr Lebensende unter gesicherten Verhältnissen arbeiten können. Christine Bauer-Jelinek hat sich anders entschieden. Sie hat die Ausbildung zu Psychotherapeutin gemacht und sich auf ihre eigenen Beine gestellt. In dieser Zeit war sie auch bereits Mutter von zwei Söhnen.
Und dann hatte ich wirklich, mein jüngerer Sohn war damals 10 Jahre alt, wirklich, wirklich nicht gewusst, wovon ich im nächsten Monat die Miete zahlen soll. Das hat mich damals schon sehr geprägt. Wie komme ich jetzt über Weihnachten? Ich habe kein Geld, um ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Ich kann meinen Sohn nicht auf die Schullandwoche mitschicken, weil ich den Beitrag nicht leisten kann. Also das war wirklich, wirklich hart.
Wie Christine Bauer-Jelinek da wieder herausgefunden hat? Sie habe einen Schritt nach dem anderen gemacht. So trivial das nun auch klingen mag, es sei tatsächlich so gewesen, schildert die Psychotherapeutin. Die Not mache auch erfinderisch. Und so hat Christine Bauer-Jelinek daraus gleich ihre eigene Methode entwickelt, die sie bis heute auch ihren Klientinnen und Klienten empfiehlt.
Der Tipp, den ich dann immer gebe, der heißt Next Step, der nächste Schritt. Nicht alles und den Berg immer vor mir, sondern der nächste Schritt. Was muss ich jetzt machen? Okay, ich muss aufstehen, ich muss mich anziehen, ich muss duschen. Der nächste Schritt. Nicht immer alles aufbauen.
Das gelte auch für den Berg an Sorgen, den man nur Schritt für Schritt abarbeiten könne. Zuerst die fällige Rechnung, dann der dringende Anruf und anschließend erst das nächste Projekt, um ein fiktives Szenario heranzuziehen. Christine Bauer-Jelinek konnte sich schlussendlich aus der Krise herausmanövrieren. Doch das habe seine Zeit gebraucht. Sie sei
relativ spät erst erfolgreich und mit Wohlstand, sozusagen mäßigem Wohlstand, ausgestattet worden. Aber mein Leben ist geprägt von Armut in der Kindheit, kurze Phase als Lehrerin und dann sehr, sehr harte Gründerzeiten. Und da lernt man schon, dass man vertraut drauf, was immer kommt. Ich vertraue jetzt mal drauf, es wird mir was einfallen. Und ich werde Menschen finden, die mir helfen. Die habe ich auch damals immer wieder gefunden. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die geholfen haben.
Je stabiler die Beziehungen, je stärker das auffangbereite Netz, ob nun familiär, freundschaftlich oder auch sozialpolitisch, desto besser könne man mit Ängsten fertig werden. Christine Bauer-Jelinek weiß, was es heißt, um das eigene finanzielle wie berufliche Überleben zu fürchten. Gleichzeitig hat sie als Wirtschaftscoach und Therapeutin auch immer wieder mit Menschen zu tun, die aus der Distanz betrachtet eigentlich gut versorgt sind und dennoch unter Existenzängsten leiden.
Menschen, die viel haben, können viel verlieren. Das ist einfach so, dass ich das auch natürlich sehe bei meinem Klientel, dass sie haben 3 Häuser und fürchten sich, dass sie eins verlieren. Also es ist einfach eine so relative Frage, wovor man sich fürchtet, dass man sagen kann, ja, das wird einem dann vielleicht erst bewusst, wenn man alle 3 Häuser verloren hat, dass man sich vor anderen Dingen auch noch fürchten kann. Wer bin ich ohne diesen Panzerung rundherum, die daraus besteht, ich kann mir alles leisten, ich kann mir die besten Ärzte leisten, ich kann wegfliegen, ich kann auswandern. Das sind alles Handlungsspielräume, die Menschen, die kein Vermögen haben, nicht so sehr haben. Die können nur in der Ebene ausweichen, in ihr Umfeld ausweichen.
Politiker und Entscheidungsträgerinnen sprechen derzeit oft davon, dass wir uns auf einen, Zitat, Wohlstandsverlust einstellen müssten. Diese Botschaft kann für die einzelnen Menschen ganz Verschiedenes bedeuten.
Es gibt erstmal 2 unterschiedliche Arten von Ängsten. Einmal die Angst, die begründet ist, eine Bedrohung, die wir erleben. Und dann Ängste, die sich in unserem Kopf aufbauen können. Mit diesem Konjunktiv, ich hätte, könnte, wäre, das und das und das und das.
Weiß Ursula Thirier, Leiterin des Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse Essen werden und Autorin des Buchs Bilder fürs Leben – Schritt für Schritt das Leben gestalten. Bei den gedanklichen Ängsten könne man in einer Therapie herausfinden, was eigentlich hinter diesen steckt und sich so diesen stellen. Bei den realen Ängsten, die im wahrsten Sinne des Wortes existenzgefährdend sein können, müsse man sich als allererstes der Bedrohung an sich widmen. Es wäre hochzynisch, einem Menschen zu sagen, hab keine Angst, wenn er tatsächlich nicht weiß, wie er Miete, Strom oder den nächsten Einkauf finanzieren soll.
Dann schaue ich sogar ganz pragmatisch mit denen, welche Hilfen gibt es hier auch, wo können die anfragen. Mal einen Mann begleitet in der Insolvenz, der da ganz große Schwierigkeiten damit hatte. Aber dann können wir immer noch gucken, wo gibt es Hilfe. Wir leben in einem Sozialstaat. Vielleicht sogar wird der oder die noch an ganz anderer Stelle gebraucht, wo er oder sie sich was dazu verdienen kann.
Es gehe darum, Betroffenen den eigenen Handlungsspielraum aufzuzeigen. Menschen wollen aktiv sein, sie wollen gebraucht werden, sie wollen sich nützlich fühlen, betont Ursula Thirier. Wenn sie sich verkriechen, werde es gefährlich. Denn in der isolierten Einigelung lauert die Depression, die Hilflosigkeit. Dort lauert die unbändige Angst. Allerdings, Sozialstaat hin oder her. Auch dieser kann und will nicht alles abfedern. In der Politik gilt oftmals, der mit der größten Lobby, die Gruppe mit dem größten Wählerpotenzial, bekommt auch am meisten Aufmerksamkeit und Geld. Ein Exempel. Circa 80% der pflegebedürftigen Menschen in Österreich werden zu Hause durch ihre Angehörigen betreut. Den Großteil der Pflegearbeit schultern Frauen. Der Staat spart sich dadurch viele Ressourcen. Alle Fachleute warnen vor einer großen Pflegekrise in den kommenden Jahren. Steigende Lebenserwartung und dadurch auch immer mehr Pflegebedürftige, gepaart mit viel zu wenig Personal und viel zu wenig Anerkennung sowie Bezahlung, das sei eine toxische Mischung. Gleichzeitig fristen die pflegenden Angehörigen ein Schattendasein, abseits der breiten Öffentlichkeit.
Man kann sich darauf verlassen, im Gegensatz zu anderen Gruppen, dass die nicht streiken. Und dadurch, dass Angehörige nicht streiken, wird es auch in nächster Zeit nur dann besser werden, wenn irgendeine Erleuchtung kommt, woher auch immer, ich weiß es nicht.
Hanna Fiedler hat ihren Mann 6 Jahre lang alleine zu Hause gepflegt. 2018 ist er verstorben. Heute arbeitet die Anfang 60-Jährige als Autorin, Ghostwriterin und Lerntrainerin und sie setzt sich für die Anliegen pflegender Angehöriger ein. Was sie zu der im Mai 2022 angekündigten Pflegereform und der versprochenen Pflegemilliarde sagt, Hanna Fiedler lächelt milde.
Wenn das jemand ankündigt, sage ich immer, wenn es fertig ist, sagen wir es, ich schaue mir es an. Vorher will ich mich nicht damit beschäftigen, es ist mir zu mühsam.
Zu oft seien Reformen versprochen, zu oft seien sie dann erst recht nicht wieder zu Genüge umgesetzt worden, meint Hanna Fiedler ernüchtert. Dabei können ein Pflegefall und die damit einhergehenden Existenzängste jeden und jede treffen, oft unvermittelt. So war es auch bei Hanna Fiedler.
Begonnen hat es eigentlich damit, dass ich gerade mitten im Aufbau oder in der Erhaltung meines Betriebs gestanden bin. Ich habe Leute ausgebildet, mir ist es gut gegangen, der Betrieb ist gut gelaufen und ich bin mitten in einem Seminarwochenende gestanden, wie es geheißen hat, mein Mann ist schwer krank.
Die Diagnose? Frontotemporale Demenz. Hanna Fiedler ist aus allen Wolken gefallen und in der harten Realität einer pflegenden Angehörigen angekommen. Mit der Pflege begannen auch die Existenzängste, finanziell, aber ebenso psychisch wie emotional.
Existenzstehlend, ein Existenzdieb ist die Pflege.
Ihre eigene Existenz sei nicht nur bedroht gewesen, ihre Existenz habe sich schlicht und einfach aufgelöst.
Da war ich dann nicht Diplom-Lebensberater, Lerntrainer, was auch immer, sondern da war ich Frau von und nicht jetzt adelig, sondern Frau von jemandem Kranken, Frau von dem, der sich komisch aufführt, Frau von dem, der sich nicht benehmen kann, Frau von dem, der alles vergisst. Ich war einfach nur Frau von. Ich war keine eigenständige Person zu dem Zeitpunkt. Ich war einfach wirklich nur funktionierendes Beiwerk oder vielleicht wie ein Stiegengeländer, wo man sich anhalten kann, das da ist, aber das ist nichts Eigenständiges. Ein Stiegengeländer alleine kann nicht irgendwo in der Gegend herumstehen. Es ist aber wichtig. Auf der Stiege ist es wichtig, aber irgendwo herumstehend ist es nichts. So ähnlich bin ich mir vorgekommen. Ja. There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's
buying a stairway to heaven. Demenz hat 1000 Gesichter. Jenes ihres Mannes zeichnete sich dadurch aus, dass er jegliche Affektkontrolle verlor und zu einem 68-jährigen Teenager mutierte. Er randalierte im Supermarkt, stahl fremden Restaurantgästen den Kuchen vom Teller, beleidigte Familienangehörige wie Freunde, begrapschte Frauen im Lift. Und Hanna Fiedler stand dazwischen. Sie musste erklären, dass er es nicht so meinte. Dass er krank war und seine Aktionen aus Verständnislosigkeit, Verunsicherung und Ahnungslosigkeit herausgeschahen. Hanna Fiedler musste zwischen der ganz eigenen Sphäre ihres demenzkranken Mannes und der Außenwelt vermitteln. Sie war das Treppengeländer zwischen zwei nicht kompatiblen Welten. Hanna Fiedler war 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für ihren Mann da. Da war kein Platz für eigene Gefühle, für ihre Bedürfnisse, für ihre Zukunft. Und auch physisch geriet Hanna Fiedler an ihre Grenzen. Einen verwirrten, erwachsenen Mann zu versorgen, der sich teils auch heftig wehrte, etwa in die Dusche zu steigen, das war körperliche Schwerstarbeit. Dann kamen noch die Geldsorgen.
Ich habe das gemerkt, eigentlich, wie ich begonnen habe, Schmuck zu verkaufen. Ich habe keinen teuren Schmuck gehabt. Also ich habe so wirklich gesagt, okay, da ist ein Ring, der hat ein paar Gramm Gold. Vielleicht kriege ich was dafür. Und dann bin ich gegangen und habe das verkauft.
Hanna Fiedler konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben. Sie war den ganzen Tag mit der Pflege ihres Mannes beschäftigt. Als Selbstständige hatte sie plötzlich kein Einkommen mehr. Das Paar lebte von der Pension ihres Mannes und dem Pflegegeld. Damit wären sie mehr schlecht als recht über die Runden gekommen. Wären dann nicht noch die laufenden Kosten gewesen für Pflegeequipment, Therapien und das Tagesheim, in dem Hanna Fiedler ihren Mann ab einem gewissen Zeitpunkt zwischen 10 und 14 Uhr unterbrachte. In diesen 4 Stunden erledigte sie sämtliche Wege des Alltags. Die staatlichen Unterstützungen hätten nicht einmal ansatzweise ausgereicht. Und so wurde jeder Einkauf zum existenziellen Rabattparcours.
Man schaut halt einmal, was ist diese Woche beim Hofer, beim Billa, beim Lidl, bei wem auch immer, gerade im Angebot, und dann schaut man halt, was man wie draus machen kann. Etwas leichter ist es geworden für mich, wie er in ein Tageszentrum gegangen ist und auch gehen wollte, weil dann hat er dort das Essen bekommen. Also ich habe dann nur mal schauen müssen um eins, und da hat es dann keine Rolle gespielt, ob ich halt eine Wurstsemmel über den Tag esse, und dann kommt er halt wieder heim und dann trinkt man einen Kaffee und das war's dann.
Eine Wurstsemmel, den ganzen Tag über. Ein existenzieller Überlebenskampf. Das war Hanna Fiedlers Realität über viele Jahre hinweg. Hanna Fiedler hat nie um Unterstützung gebeten. 6 Jahre lang nicht. Doch dann brach ihr Körper zusammen. Er sandte jenen Hilferuf aus, den sie nicht imstande war zu tätigen.
Ich habe starke Magenprobleme bekommen, was ja viele bekommen bei großem Stress oder großen Problematiken. Aber ich habe dann Reflux gehabt und war verätzt bis zur Nase ungefähr und musste operiert werden.
Und zwar schnell, denn ihr Arzt habe sie gewarnt, dass es sonst zu bösartigen Wucherungen kommen könnte. Hanna Fiedler musste ihren Mann also in einem Pflegeheim unterbringen. Nach der Operation wollte sie ihn eigentlich wieder zu sich holen. Doch
ich hatte keine Kraft mehr. Ich habe die Kraft weder in den Armen noch in den Beinen gehabt. Ich habe nicht so schnell reagieren können, wenn irgendwas war. Ich habe ihn nicht so im Auge haben können. Meine Konzentration war nicht so da, weil ich einfach zu viel Substanz abgenommen habe. Und da habe ich gewusst, er muss in einem Heim sein. Und ich habe immer gehofft, dass er dort bleiben kann, solange bis ich wieder funktioniere. Das war natürlich nie wieder der Fall.
Funktionieren. Hanna Fiedler war wie eine Maschine. Ihr Mann wohnte dann noch 1,5 Jahre in der Pflegeeinrichtung. Hanna Fiedler hat ihn bis zu seinem Lebensende begleitet. Was ihr damals und in dieser Zeit am allermeisten geholfen hätte? Der Austausch mit anderen Betroffenen, antwortet die Anfang 60-Jährige. Noch während sie ihren Mann pflegte, habe sie eine durch die Caritas betreute Selbsthilfegruppe entdeckt. Dort sei sie einmal in der Woche für jeweils 1 Stunde hingegangen.
Und das hat mir massiv gut getan. Austausch, auch Betreuung, auch die einen oder anderen Tipps, auf was ich achten soll oder was aufgefallen ist. Also das ist wirklich eine sehr gute Betreuung gewesen für mich. Und das gibt es von anderen Organisationen auch.
In der Selbsthilfegruppe sei ihr zum ersten Mal klar geworden, sie ist nicht alleine. Nicht alleine mit den Fragen, mit den Zweifeln, mit den Selbstvorwürfen, mit der Angst. Trotz all der Mühsal, dem Schmerz, der Anstrengung, Hanna Fiedler bereut ihre Entscheidung nicht. Sie hadere weder mit sich noch mit ihrem Leben. Wozu auch? Fragt die Autorin und Ghostwriterin zurück und fügt hinzu.
Ich habe was davon. Ich hatte was davon. Ich habe davon gehabt, ich hätte es nicht ausgehalten, ihn irgendwo in der Gosse liegen zu sehen. Ich hätte es nicht geschafft. Es hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich es nicht kann. Ich bin Egoist und das gerne. Ich bin aber eine Form der Egoisten, der nicht auf einen anderen draufsteigen kann, weil mir das wehtut, weil ich das nicht will.
Was wird aus mir, Daphne Ruby, über unseren Umgang mit Existenzängsten? Morgen, wie es sich anfühlt, plötzlich seine Wohnung zu verlieren. Sie finden diese Reihe auch im Radiokolleg Podcast unter sound.orf.at und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir öffnen jetzt wieder unsere Bücherbox Gothic